Na, das ist das reale Leben. Aber dann kam Weihnachten und der Heiligabendgottesdienst war für mich und meine Anne schon bewegend dieses Jahr. Und ich habe spontan dann aufgeschrieben, was ich so empfunden habe. Und das möchte ich euch kurz vorlesen. Das nehme ich jetzt, mit hinein in Weihnachtsgottesdienst in Rudersberg in der Kirche. Ich stehe in deiner Krippen hier. Ich lag in tiefster Todesnacht. Du warst meine Sonne, die Sonne, die mir zugebracht, sang eine ergriffene und kräftige Männerstimme in der Bankreihe hinter mir. Sofort nach Ende des Heiligabendgottesdienstes drückten wir uns fest und mannhaft, also der Sänger und ich, worauf mir der ergriffene Sänger sagte, das war die beste Weihnachtspredigt der letzten 15 Jahre. Ich muss dazu sagen, das ist ein Weihnachtsgottesdienstbesucher, der geht nur ein einziges Mal im Jahr in Gottesdienst. Und dann geht er immer in die erste Reihe vorne, also in die zweite Reihe, die erste so eine Halbreihe. Und weil es keinen Platz mehr hatte, habe ich mich in die erste Halbreihe gesetzt und daher konnte ich den Gesang hören. Ich glaube, manche in Rudersberg, die werden da auch so ihren Spott treiben mit der ersten Reihe. Da sitzen immer die, die immer bloß an Weihnachten kommen. Und da sitzen auch die, die richtig gelten. Millionäre. Was sitzen jetzt die da in der ersten Reihe? Was müssen die sich da jetzt wichtig machen? Ich stehe in deiner Krippen hier. Ich lag in tiefster Todesnacht. Sang eine ergriffene und kräftige Morgenstimme in der Bankreihe hinter mir. Wie gesagt, wir drückten uns dann sofort nach dem Gottesdienst, um uns frohe Weihnachten zu wünschen. Und die Aussage kam, dass es der beste Gottesdienst der letzten 15 Jahre war. Was war so anders an der Weihnachtspredigt in diesem Jahr? Erstens, der Mann, der da so ergriffen sang und so die tiefe Männerbassstimme hatte, der stand in diesem Jahr nur Millimeter vor seinem eigenen Sterben. Er war 8 Tage auf der Intensivstation mit einer Sepsis. Und es war wirklich nur Millimeter. Zweitens, der Pfarrer vermochte die Weihnachtsbotschaft für den Mann so herausfordernd und persönlich zu sagen, dass er sich exakt und ebenso persönlich herausgefordert fand. Als wir uns dann zum Weihnachtsgruß dann festdrückten, hat er eine Träne in den Augen, vielleicht auch zwei. Wer ihn kennt, hält ihn für den unemotionalsten und geistlich unmusikalischsten Typen von ganz Rudersberg. Aber wie manchmal doch auch so, werden solche Menschen von Gott ergriffen. Und für mich war der Heiligabendgottesdienst ein kleines Wunder in Rudersberg dieses Jahr. So habe ich euch jetzt da ganz kleines bisschen mit hineingenommen, Heiligabend in Rudersberg. Ich habe das Thema mitgebracht, wir haben ja das schon gehört. Wie heißt das Jahresmotto, die Jahreslosung für 2020? Ah, sehr gut. Sehr gut. Ich habe das total, du hast es total kreativ schon vorbereitet. Die Jahreslosung hängt bei uns schon rechts. Ich habe das Vorrecht, im Jahreswechsel, am letzten Sonntag des Jahres, bereits das Thema aufzugreifen. Das ist grafisch hervorragend gemacht, denn da ist so eine Spannung. Seht ihr das? Auch rein grafisch. Ich glaube, ganz fett, ganz klar, und da unten in Rot, hilf meinem Unglauben. Fast zaghaft. Ich habe mir das Thema gegeben, wie viel Glaube braucht der Glaube überhaupt? Also wenn man das mal runterbricht auf unser tägliches Leben, gehen wir mal zum VfB Stuttgart, Fußballverein, also was Ungeistliches gibt es ja gar nicht, wie im Fußballverein. Da habe ich mich gefragt, was passiert, wenn... Ich habe mich gefragt, was passiert da, wenn da eine Fußballmannschaft und die Vereinsleitung und so weiter und so fort nicht mehr an sich selber und an den Trainer glaubt. Was passiert da, wenn die selber ungläubig werden? Das kann man statistisch zusammenfassen. In den letzten 20 Jahren hatte der VfB Stuttgart 24 Trainer. Also die mit eingerechnet, die dann nur übergangsweise platziert wurden. 24 Trainer in 20 Jahren. Mit dem Ergebnis 2019 zweite Bundesliga, nicht mehr erste. Das ist das Ergebnis. Wie viel Glaube braucht der Glaube? Eine weitere Geschichte. Das ist die Geschichte eines Kapitäns. Ein Kapitän geht jeden Morgen zu seinem Panzerschrank, oder die, wo die großen Schiffe fahren, schaut kurz hinein und macht ihn wieder zu. Auf hoher See stirbt der alte Kapitän unerwartet. Die Seeleute sind natürlich neugierig, warum der Kapitän jeden Morgen in seinen Panzerschrank geschaut hat und brechen den kurzerhand auf. Aber da liegt ein Zettel drin, auf dem steht, Steuerbord ist rechts, Backbord ist links. Wie viel Glaube braucht der Glaube, wie viel Versicherung, immer wieder jeden Tag neu, braucht es, um unser Lebensschiff zu steuern? Also der Kapitän, der hat es, glaube ich, ganz gut gemacht. Wie gesagt, die Jahreslosung 2020, die lautet, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Und sie ist entnommen, wie wir unterlesen, aus Markus 9, Vers 24. Und wenn man aber mal Markus 9 wirklich zusammen im Kontext auch liest, das ist mal anzuraten, wenn man die Bibel liest, dann von 1 bis 28, der erzählt uns da die Bibel eine Geschichte über Glaube, Zweifel und Anfechtung. Das Markus-Evangelium zeigt uns den Glauben in der Krise. Und jetzt frage ich mich schon, wenn ich die deutsche kirchliche Situation und Glaubenssituation betrachte, wo nur noch 50% in irgendeiner Kirche überhaupt verortet sind, Tendenz fallend, ob da der Glaube nicht wirklich in der Krise ist in Deutschland. Und in diesem Text, in diesem Markus-Text, erfahren wir tatsächlich von Glückserfahrung, von Streit, von totaler Not und von Zweifel an Gott, aber auch von Hochs und Tiefs des Glaubens. Zunächst erfahren wir im Text von Hochgefühle des Glaubens. Und schon wie im realen Leben, da gibt es auch Auf und Ab. Himmelsluft und Meinungsverschiedenheiten war das Erste, was wir in dem Text erfahren. Also Himmelsluft und Meinungsverschiedenheit, man könnte auch Streit sagen. So als ob das zu unserem Lehrer dazu, zu unserem Leben dazugehören müsste. Gegensätze, so wie es reale Leben eben auch bietet. Männer, habe ich mir gesagt, lieben ja Bergtouren. Wir lieben das da hinauf zu kraxeln und dann die Welt von oben zu betrachten. Auch Jesus befand sich mit drei Bergwanderern und Gipfelstürmer auf einem unvergleichlichen geistlichen Höhepunkt, den sie errungen haben, nachdem sie den Berg da hochgestiegen sind. Das ist das Intro von dem Vers hier. Jakobus, Johannes und Petrus leben oben auf dem Berggipfel, wie Jesus verwandelt wurde. Es war so eine Parousie oder eine Epiphanie, sagt man auch im Fachterminus dazu. Von seinem Körper, also von Jesu Körper, ging ein Lichtglanz aus. Eine Herrlichkeit, die von Gott kam. Und plötzlich, als ob man es nicht noch mehr toben müsste, steht auch noch Mose und Elia, die eigentlich verstorben waren, längst verstorben waren, neben Jesus. Und Jesus unterhielt sich mit Mose und Elia. Und die drei Mitbergsteiger, die mit dabei waren mit Jesus, die raschen jetzt natürlich total aus. Wahnsinn, Meister, hier gefällt es uns, sagt der Petrus. Wir wollen gleich drei Hütten bauen, für dich, Mose und Elia eine. Er wusste aber nicht, was er da redete, denn die drei Jünger waren völlig verwirrt. Normale Reaktion auf das, wenn wir Jesus erleben in einer Parousie, in einer Epiphanie, wenn er sich wirklich in einem Lichtglanz offenbart. Um das Ganze noch zu steigern, erleben sie, wie sich der Schatten einer Wolke über die drei legte. Und sie hörten eine Stimme, dies ist mein geliebter Sohn, auf ihn sollt ihr hören. Die Bestätigung Gottes. Das ist mein Sohn, auf ihn sollt ihr hören. Wolke bedeutet im Alten Testament immer, Gott ist gegenwärtig. Das hatten sie erlebt. Und später fasste einer der drei Jünger dieses Erlebnis, das sie auf dem Berg mit Jesus hatte, in Worte. Und da heißt es dann in Johannes 1, Vers 14, wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater, voller Gnade und voller Wahrheit. Die Männer erlebten als einen geistlichen Höhepunkt, der nicht zu toppen war. Vielleicht haben auch wir im im Laufe unseres Christenlebens Momente gehabt, wo wir sagen, boah, das war der Wahnsinn. Da ist mir Gott so nahe gewesen, da ist mir Gott so begegnet, da habe ich seinen Heiligen Geist so verspürt. So ging es diesen Männern auch. Und am liebsten hätten sie die Zeit angehalten, würde man doch auch manchmal gerne machen, die Zeit anhalten. Am liebsten wären sie dort oben geblieben und hätten 3 Häuser gebaut. Für Jesus eins, für Elia eins und für Mose eins. Und das ist typisch für uns Christen oder für uns Menschen allgemein. Wir wollen schöne Momente festhalten. Wir wollen sie festhalten, immer wieder neu genießen. Und die stärken uns. Wir Männer machen das dann immer ganz einfach, wenn wir auf dem Berg oben gewandert sind, dann ziehen wir die Fotokamera raus und machen ein Bild. Und dann nehmen wir das dann natürlich mit nach Hause und wollen uns dann wieder dieses Bild anschauen, um diesen Moment noch einmal zu genießen. Aber leider ist es meistens so, ich weiß nicht, wie es euch geht. Also meine Bilder, die geben das immer nie wieder, was ich da wirklich mit meinen eigenen Augen gesehen habe auf dem Berg. Aber wie es im Leben so spielt, nach einer geistlichen Bergtour und Himmelserfahrung folgt die geistliche Talfahrt. Da geht's auch wieder runter. Sie mussten hinunter in die Niederungen des Alltags. Die Jünger kommen mitten hinein in eine Szene, in die Talsohle der Welt. Die Talsohle, die wohl alles auf einen Punkt bringt. Zunächst mal gab es Meinungsverschiedenheiten oder Streit, menschlicher Alltag halt, Meinungsverschiedenheiten. Gibt's bei mir, meinem Umfeld auch. Die zurückgebliebenen Jünger streiten mit Schriftgelehrten. Scheinbar wird auch unter den Frommen geschritten, habe ich mal aufgeschrieben. Scheinbar wird auch unter den Frommen gestritten. Es gibt ja auch viele Dinge, über die sich streiten lässt. Da kann man ja schon unterschiedlicher Meinung sein. So ist es nämlich nicht. Man kann so lesen und so lesen, so sehen und so sehen. Die Anwesenden erleben eine misslungene Heilung und Dämonenaustreibung. Also die Anwesenden erleben etwas, was misslungen ist. Passiert doch uns auch mal. Die Jünger konnten einem kranken Jugendlichen, der schreckliche Anfälle hatten, nicht helfen. Die Argumente der Gegner, die lagen natürlich jetzt auf der Hand. Wenn ihr Jesus-Leute das nicht könnt, also den jungen Mann, der da krank war, wieder gesund zu machen, dann könnt Jesus auch nicht. Ihr seid ja die Vertreter, seid ja Gottes Bodenpersonal. Also seid Gottes Truppe hier. Große Worte, nichts dahinter. Der Junge ist krank, so sagen die anderen, der Zuschauer, der Zuhörer. Der Junge ist krank, weil er oder seine Familie Sünde getan haben. Dieser Zusammenhang von Krankheiten, Sünde war in der Antike sehr üblich. Eine damalige Interpretation von Krankheit. Eigentlich ungünstige Bedingungen für Glaube, oder? Aber als Jesus nun in die Runde tritt, also vom Berg herunterkam mit seinen 3 Jüngern, er tritt in die Runde, wo noch heiß diskutiert wurde, was hin und her ging, wo interpretiert wurde, warum das jetzt ein totaler Fehlschlag war, warum der Junge nicht gesund wurde, da tritt Jesus in die Runde und konfrontiert die Leute direkt. Hey, was streitet ihr mit ihnen? Was ist los hier? Gut Deutsch gesagt. Ihn interessiert, was die Gruppe entzweit. Und einer aus der Menge war ein Vater, der Vater des Jungen. Meister, ich bin mit meinem Sohn gekommen, ich wollte mit ihm zu dir, weil er einen stummen oder auch bösen Geist hat. Wo immer dieser ihn packt, wirft er ihn zu Boden, dem Jungen tritt Schaum vor den Mund, er knirscht mit den Zähnen und wird ganz starr. Ich habe deine Jünger gebeten, den Geist auszutreiben, doch sie konnten es nicht. Eine kritische Situation für alle Beteiligten entsteht. Die Jünger konnten nichts bewegen, konnten nicht gebieten in ihrem Glauben. Jesus wird nun energisch und hinterfragt beide Parteien, nicht nur die Jünger, sondern auch die der Schriftgelehrten und der Zuschauer. O, du ungläubiges Geschlecht! Wann wollt ihr endlich anfangen zu glauben? Wie lange soll ich bei euch sein? Wie lange soll ich euch noch ertragen? O-Ton, frustrierter Jesus oder dicke Luft. Die Schriftgelehrten fühlen sich natürlich jetzt kritisiert nach dieser Ansage von Jesus. Ungläubiges Geschlecht, also bitte Jesus. Wir kennen die Bibel von vorne bis hinten. Wir können sie auswendig zitieren. Ungläubiges Geschlecht, wir? Es geht gar nicht. Aber sie erkennen vielleicht, eigentlich sind sie doch herzlos. Sie wissen zwar alles im Kopf, aber ihr Herz, naja. Der Fall, also der Fall des Jungen, der immer wieder fällt, ist für sie zum theologischen Diskussionsstoff für religiöse Experten geworden. Sie diskutieren den Fall rein theologisch. Sie haben sich mit dem Zustand des Menschen schon längst abgefunden. Das ist halt so, kann man halt nichts machen. Er ist halt krank. Sie haben sich in ihre fromme Welt zurückgezogen und denken, den armen Kerl hat Gott doch schon längst abgeschrieben. Die Jünger, das ist eine andere Gruppe, fühlen sich ebenfalls kritisiert. Sie machen große Worte und halten nicht, was sie versprechen. So dachten sie. Jetzt können wir aber nichts mehr sagen. Sie haben sich als Jesu Manpower betrachtet und nun sind sie hier völlig erfolglos. Was macht es mit den Jüngern? Resigniert erkennen sie, wir handeln nur aus eigener Kraft. Unser Gebet, unser Gebieten der Krankheit ist kein Erfolg beschert. Und die Schaulustigen, das sind die, wo da noch zugucken, was hier jetzt gerade abgeht, die wartet ab und wollen was sehen, doch nichts, kein Wunder passiert. Das Wunder bleibt aus. Zurück, der Vater, der war frustriert. Sie konnten es nicht, sagt er. Der Vater ist mit seinen Erwartungen an Gott und sein Botenpersonal nun völlig verunsichert. Können wir uns in den Vater hineinversetzen, der mit seinem Sohn da gekommen ist? Ich glaube, Eltern leiden oft mit ihren Kindern, wenn sie krank sind. Wir beten, dass sie wieder gesund werden. Alle vier Gruppen waren nun hilflos. Doch für Jesus ist die Aktion noch nicht gescheitert. Er nimmt sich der Not selbst an. Jesus sagt, bring dieses Kind her zu mir. Die Männer bringen den Jungen zu Jesus, doch so wie der Geist Jesu erblickte, heißt es da, riss er den Jungen hin und her, sodass dieser hinfiel und sich mit Schaum vor dem Mund auf den Boden wälzte. Eine schaurige Situation, die Augen sind verdreht, die Gesichtszüge verzerrt. Die Anwesenden bekommen Angst. Wenn man sowas sieht, dann kann man Angst bekommen. Wir sehen den Jungen als Problem und als Gefahr. Also wenn sich dein Mensch so gebärdet, dann wird's gefährlich. Dann haben wir irgendwas nicht mehr so richtig im Griff. Und oftmals ziehen sich Betroffene, also die Kranken selbst und die Angehörige, in dem Fall der Vater, auch aus Scham für sein Leiden nach Hause oder in einen verlassenen Ort zurück. Haben wir heute immer noch Pflegeheime, Altersheime. Da zieht man sich zurück oder wird zurückgezogen. Und ich freue mich immer, wenn irgendwo eine Feier ist und da wird auch ein Mensch im Rollstuhl mit hinzugenommen. Finde ich klasse, dass da nicht jemand dann zu Hause bleiben muss, sondern er ist mit seinem Rollstuhl mit dabei. Finde ich großartig. Hier in der Antike war es so, dass diese Menschen oft zur Seite gestellt wurden. Da, wo es keiner sieht, ist es ja Schand, sagt der Schwab. Doch Jesus steht diesem Menschen in Leid und Not bei. Jesus ist ihm ganz nahe. Wie viel Glaube braucht es in solcher Lebenssituation? Das ist die Frage. Ich glaube. Zunächst geht es gar nicht um Glaube, sondern um Mitgefühl in der Geschichte. Das finde ich schön. Jesus empfindet mit dem Vater und fragt, wie lange geht das schon mit ihm? Hat Jesus den Vater des Jungen gefragt. Wie lange geht es schon so mit ihm? Ist eine klassische Anamnese, würde jemand, der in der Krankenpflege aktiv ist, zu mir sagen. Die Aufnahme der Vorgeschichte, um letztlich dann einen Bescheid zu erstellen. Nun bricht es aus dem Vater heraus, er schüttelt sein Herz aus und er erzählt Jesus die ganze, seine ganze Not. Von klein auf, sagt er, antwortet der Mann. Oft hat der Geist ihn sogar ins Feuer oder ins Wasser geworfen, um ihn umzubringen. Es geht ihm schon so von klein auf, immer schon so. Jeder sieht, wie gut es dem Vater bereits tut, dass er endlich seine Not ausdrücken kann und erzählen kann, Jesus sagen kann. Die Beschreibung des Krankheitsbildes, das ist auch schon in der Antike bekannt gewesen. Arzt Hippokrates, den kennen wir vom Eid in der Praxis, haben wir da vielleicht schon Aushänger gesehen. Da ist bereits der Hippokrates überliefert bereits den Befund über diese Krankheit. Und er schreibt von einer Besessenheit durch einen unreinen Geist. Also wenn die Bibel das hier aufgreift, dann ist das bereits Stand der Technik, würde ich fast sagen. Feuer und Wasser, schon dieser Hinweis zeigt, dass es bei dieser Krankheit um Existenzielles geht, um eine bedrohliche Situation. Es geht um Leben oder Tod, um die Existenz überhaupt, um die Zerstörung des Lebens. Darum geht es in dieser Krankheit. Heute nennt man dieses Krankheitsbild Epilepsie. Vermutlich steht so nicht drin, aber man kann es ableiten vom Krankheitsbild her. Und ich hatte in Rudersberg jemanden, der in den Bodelschwingschen Anstalten in Bielefeld arbeitet, und er hat mir so ein bisschen berichtet. Es ist hochinteressant, wie weit man zum Glück heute schon gekommen ist, um solche Menschen zu helfen. Aber diese Krankheit einfach zu heilen, kann man bis zum heutigen Tag noch nicht. Aber wir sehen nun den verzweifelten Vater vor uns, der seine ganze Not zu Jesus hinausschreit. Hilf uns, wenn du kannst. Hab doch Erbarmen mit uns. Hilf uns, wenn du kannst, sagt er zu Jesus. Hab doch Erbarmen mit uns. Seine Enttäuschung ist so groß über die Jesus-Leute, die gerade nichts gebieten konnten, die gerade nichts tun konnten. Und so ist es auch heute noch. Christen leiden manchmal wahnsinnig und nichts geschieht. Und oft bringen wir es in Verbindung mit Jesus. Jesus antwortete darauf verwundert: Wenn du kannst, sagst du, für den, der glaubt, ist alles möglich. Was meint Jesus mit der glaubt? Ich glaube, der glaubt. Wer weiß, was Glaube bedeutet? Das deutsche Wort Glaube, wir wissen das, als Bibelleser, kommt aus der griechischen Übersetzung pistis, also Substantiv pistis, oder dem Verb pistevo, und bedeutet Vertrauen, sich festmachen. In der Sprache Jesu damals gab es dieses griechische Wort zu der Zeit noch nicht, sondern im Hebräischen hieß es dann aman, bedeutet ebenfalls sich festmachen. Es war Hebräisch oder Aramäisch, beides passt. Glaube bedeutet sich also sich festmachen. Ich verlasse mich auf Jesus. Ich binde meine Existenz an Jesus. Für den, der glaubt, ist alles möglich. In diesem Sinn ruft der Vater verzweifelt zu Jesus: Ich glaube, aber hilf meinem Unglauben. Hilf mir, dass ich mich nicht so festmachen kann an dir, wie ich gerne möchte. Ich will mich ja an dir festmachen, Jesus, bedeutet es. Oder anders: Ich will ja, aber hilf mir doch, dass ich es kann. Hilf mir los von meinem Unglauben und hilf meinem Glauben auf. Ich hilf meinem Unglauben hier. Das Bewusstsein war da, ich kann Glauben gar nicht selber machen. Ich kann das nicht einfach aus dem Ärmel schütteln. Ich muss ihn mir schenken lassen. Das sollten wir immer wieder mit nach Hause nehmen. Glaube muss uns immer wieder geschenkt werden. Den haben wir nicht wie 5 Euro in der Tasche. Wir sehen in der Dramatik der Geschichte, Vertrauen, Glaube, Verzweiflung, das liegt alles so nah beieinander. So ist das Leben. Wenn Zweifel da sind, dürfen wir uns ja doch an Jesus wenden. Das ist das Entscheidende. Wenn Zweifel da sind, wenn Hilf meinem Unglauben meine Herzensstimme ist, dann dürfen wir uns an Jesus wenden und uns an ihm festmachen. Unser Glaube darf sich nicht an mir selber festmachen. Wenn ich immer nur an mir selber festhalten will, dann ist nicht viel unterwegs. Ich kann mich nicht auf meine eigenen Fähigkeiten verlassen, meines Glaubens. Ich muss ihn mir immer wieder neu schenken lassen. Als nun Jesus sah, dass es immer mehr Leute wurden, trat er dem bösen Geist mit Macht entgegen. Nun reagiert Jesus, er tut etwas. Du Stummer und du tauber Geist, sagte er, ich befehle dir, verlass diesen Jungen sofort und geh nicht wieder in ihn hinein. Also verlass diesen Jungen sofort und geh nicht wieder in ihn hinein. Und atemlos beobachten die Leute nun, da schrie der Geist auf, riss den Jungen heftig hin und her und verließ ihn. Der Junge blieb regungslos liegen, sodass die meisten dachten, er sei tot. Ich kann mir diese Situation sehr, sehr gut vorstellen. Der Schrei gequälter Menschen, der kann ja manchmal durch Mark und Bein gehen. Ich habe ebenfalls vor Weihnachten, also bei mir war vor Weihnachtszeit eine turbulente Zeit, war ich häufig in der psychiatrischen Klinik, einen Freund zu besuchen. Und immer, wenn ich dann in seine Station musste, bin ich dann an einem Haus vorbeigegangen, wo Menschen waren, die immer wieder ganz panisch, ganz, ganz heftig geschrien haben. Das geht er durch Mark und Bein, wenn du sowas hörst. Das ist nicht wie im Film, das ist das reale Leben. Wer das mal erlebt hat, weiß, diese Geschichte zu verstehen. Der stumme Geist hat gezeigt, was er kann, aber nun ist Stille. Doch nun zeigt Jesus seine Vollmacht. Er entlarvt den stummen Geist und gebietet ihm. Nun folgt ein wunderbarer Moment, ein schöner Moment. Wir sehen, wie sehr Jesus diesen Jungen lieb hat. Er ist nicht einfach hier da, wie das manchmal in Großveranstaltungen. Das nervt mich immer, gebe ich zu, in Heilungsveranstaltungen. Es regt mich dann immer auf, wenn dann die Leute in der Reihe dann durchgehen und der Große aus Amerika, der legt dann seine Hand auf und der Nächste und dann legt er seine Hand auf. Mir fehlt da die Empathie, die Beziehung von dem, der betet, zu dem, der Not hat. Hier war es nicht so. Jesus nahm seine Hand und half ihm aufzustehen. Die Zuschauer hatten gedacht, es ist alles aus. Nach diesem vermutlich epileptischen Anfall folgt ja eine totale Stille. Der Betroffene bleibt am Boden liegen und regt sich nicht mehr. Ich habe das in meiner Bibelschulzeit erlebt. Einer unserer Mitschüler war Epileptiker. Aber Jesus beugt sich hinab, reicht ihm seine Hand und half ihm aufzustehen. Hier passiert ein Wunder, auch aus heutiger Sicht. Jesus befreit ihn nicht nur, sondern nimmt ihn an der Hand, richtet ihn auf und führt ihn hinein in ein neues Leben. In ein neues Leben. Der Gebundene wird frei, der Kranke wird gesund. Der stumme Geist hat den Jungen entmenschlicht. Wenn ein Mensch so einen Anfall bekommt, dann ist er entmenschlicht. Dämon bedeutet, das ist auch so ein griechisches Wort, bedeutet zerteilen. Da ist ein Mensch nicht mehr ganz Mensch. So wird es zumindest von außen wahrgenommen. Aber Jesus führt den Jungen ins Leben zurück, im wahrsten Sinne. Der in der Gesellschaft ausgegrenzte Mensch und Junge wird wieder zurückgeführt in die Gesellschaft. Er darf wieder am öffentlichen Leben teilnehmen. Er darf wieder zum Gottesdienst gehen. Er darf wieder, oder er kann wieder geschäftsfähig oder kann überhaupt erst geschäftsfähig werden. Er braucht keinen Vormund mehr, der für ihn unterschreibt, wird man heute sagen. Jesus heilt nicht nur, sondern er führt ihn zurück in ein neues Leben, in ein neues Leben mit ihm. Doch die Geschichte ist noch nicht zu Ende. Warum konnten wir ihn denn nicht gesund machen? Fragten die Jünger. Warum haben wir das nicht kennen, wenn du das jetzt so locker vom Hocker machst? Da antwortete Jesus, diese Art kann durch nichts ausfahren als durch Beten. Was bin ich froh für diese Antwort. Da steht er nicht drin. Wir müssen erstmal einen Gang nach, wie heißt das in Spanien da unten? Genau, da muss ich nicht einen Unterwanderer und 300 Kilometer auf Schusters Rappen mich da bewegen. Ich muss nicht erst eine Summe XY nach Rom spenden. Muss ich alles nicht. Diese Art fährt nur aus durch Beten. Das reicht. Gebet uns zu Jesus, zu Gott wenden, reicht aus. Und da liegt der Punkt, woran macht sich aber dieses Gebet fest? Ich habe am Anfang gesagt, Gebet macht sich nicht an meinem eigenen Glauben fest. Gott sei Dank. Gebet, das hier Jesus meint, soll sich an ihm festmachen, an Jesus festmachen, soll sich vertrauensvoll an ihm festmachen. Einige spätere Zeugnisse, es gibt manche Bibeln, die 1912er Lutherbibel, glaube ich, übersetzt noch durch Glauben und Fasten. Also da kommt das Wort Fasten noch dazu. Das, wenn man die Bibel, die Urtexte da miteinander vergleicht, dann merkt man, dass es ein bisschen später hinzugefügt wurde. Im Gotischen heißt Fasten, also der Wulfilla war ja der erste Bibelübersetzer, das war ja dann schon recht früh, der schrieb, also Fasten war damals gleichbedeutend mit sich festmachen. Also auch dieses Wort Fastan, hieß es im Gotischen, bedeutet auch nichts anderes als sich festmachen. Gleich wie Glauben bedeutet auch sich festmachen. Das fordert Jesus. Mach dich fest an mir, mach dich fest an Gott. Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Diese Geschichte lehrt uns also zweierlei und damit möchte ich Schluss machen. Gut, dass es schöne Glaubenserlebnisse gibt. Bin froh darüber, dass wir so Bergerlebnisse haben dürfen. Und es ist auch völlig okay, wenn wir die festhalten wollen. Es geht halt nicht. Aber das Zweite, was wir daraus lernen, ist, dass der Glaube auch in Krisen kommen kann. Gerade dann müssen wir aber wissen, dass der Mensch in Krise, Not und Krankheit nicht von der Liebe Gottes getrennt ist. Wenn wir uns in Not und Krankheit befinden, wir sind nicht von der Liebe Gottes getrennt, im Gegenteil. Sondern dann dürfen wir uns an Jesus festhalten. Wir sind dazu aufgefordert. Er selbst sagt uns, halte dich fest an mir, vertraue mir. Für den, der glaubt, ist alles möglich, bedeutet dann, ich werde an Jesus festhalten. Dann ist alles möglich. Dann kann alles passieren. Was wie ein Widerspruch aussah, die Jahreslosung, ich glaube, hilf meinem Unglauben, hört sich ja ein bisschen wie ein Widerspruch an, ist also gar keiner. Mitten in der Zerrissenheit dieses Schreis, hilf meinem Unglauben, steckt doch diese Erkenntnis, ich bin nur Mensch, aber du bist Gott, ich kann nichts, aber du kannst alles. So liefert sich der Vater ganz Jesus aus. Damit steht er für alle Geschöpfe, steht sinnbildlich auch für uns heute Morgen, die den Boden unter den Füßen verloren haben, die sich nach Rettung sehnen. Er steht für die Unsicheren, die nicht wissen, wem sie noch vertrauen sollten und was sie noch glauben können in der Krisensituation. Dieser Vater steht auch für die, die vergeblich nach Orientierung suchen. In unserer Gesellschaft sucht Orientierung. Habt ihr das schon bemerkt? Ich bin manchmal fast frustriert, wenn ich sehe, wie viele Menschen ich mittlerweile kennenlerne, die ihre Orientierung bei Konfuzius suchen, die ihre Orientierung im Hinduismus suchen, im Buddhismus, die diese dicke Kerle dann bei sich ins Wohnzimmer reinsetzen, weil sie sich Orientierung erhoffen. Es gibt noch viel mehr neue Religionen, das glaubst du gar nicht. Sie suchen Orientierung, wo es keine Orientierung gibt. Dieser Vater steht für diese Leute. Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Und er steht auch für die Glaubenssicheren, wir, wo Bescheid wissen, die, wo wir eigentlich gläubig sind, deren Glaube plötzlich ins Wanken gerät, weil jemand von uns krank wird, Krebserkrankung bekommt oder eine andere, Parkinson und was gibt es noch für andere Erkrankungen, die schlimm sind. Auch in diesem Punkt ist das Eingeständnis des Unglaubens manchmal ganz hilfreich, indem wir uns sagen, hilf Jesus, hilf meinem Unglauben. Hilf mir, dass ich mich an dir festmachen kann, in dieser Krise, in der ich mich befinde. Denn bei dir ist Halt. Unsere Herausforderung heute Morgen ist, im Gebet sollen wir, dürfen wir zu dem kommen, der allein helfen kann, nämlich Gott. Beten stellt immer Gott in den Mittelpunkt, nie meine eigene Kraft selber. Und haltet in eurem Glauben fest. Das ist die Herausforderung des Jahres 2020. Haltet an eurem Glauben fest. Glaube ist dann, wie der Hebräer 11 sagt, ein zuversichtliches Rechnen mit dem, was man erhofft. Und ein festes Vertrauen auf das, was man nicht sieht. Gott segne uns. Ich möchte zum Schluss noch mit uns beten. Vater im Himmel, danke für diesen Text. Danke für die Jahreslosung 2020. Danke, dass du uns immer wieder ermutigst, herausforderst, unseren Glauben nicht an uns selber festzumachen, sondern an dir festzumachen. Danke, dass du uns ermutigst zu vertrauen. Danke, dass du uns die Kraft gibst zu vertrauen. Danke, dass dein Heiliger Geist in uns das bewirken möchte, dass wir uns in der Not, in Herausforderungen, gerade in 2020, was wissen wir, was auf uns zukommt? Keiner weiß es. Aber wir dürfen wissen, wir dürfen uns an dir festmachen. Vertrauensvoll an dich wenden und wir dürfen Wunder erleben. Erleben, dass du eingreifst, erleben, dass du zum Leben führst, erleben, dass du wieder gut machst, was krank war, was destabilisiert war, was aus der Reihe geraten ist. Herzlichen Dank, Jesus, für diese Geschichte, die wir hören dürfen, wo wir daran teilnehmen durften. Wir danken dir, dass du uns lieb hast. Amen.